Fußballwissen macht Sieger. Lesen Sie die oberösterreichischen Nachrichten, tippen Sie mit beim großen Tippspiel und gewinnen Sie wie ein Profi. Nächtigungen im Hotel Falkensteiner, Napoleon Griller, Freistädter Bier Jahresvorräte, Jack the Ripperl und Pizzamann Gutscheine. Jetzt auf nachrichten.at/Tippspiel.
Beim OÖN-Börsenspiel, da geht's um Kurse, es geht um Entscheidungen, es geht auch ein bisschen um Nervenkitzel, ehrlicherweise. Und in diesem nächsten Programmpunkt heute Abend, da wollen wir einen Schritt weitergehen. Was kann man denn jetzt daraus fürs echte Leben lernen? Wie investiert man denn Geld klug und wie tut man es vielleicht auch jenseits der Hypes, die es gerade sind? Weil natürlich schwirren die Themen künstliche Intelligenz zum Beispiel im Raum herum. Und genau darüber sprechen wir jetzt in der Live-Podcast-Aufzeichnung für Club der Cleveren. Und der Herr, der jetzt zu mir kommen wird, der beschäftigt sich schon lange mit Finanzthemen. Mit 13, also im zarten Alter von 13 Jahren, hat er seine erste Aktie gekauft. Und seither hat er sich sozusagen zur Aufgabe gemacht, Finanzthemen verständlich zu erklären. Er hat einen eigenen Podcast seit mehr als 5 Jahren mit dem Titel »Ohne Aktien wird schwer«. Er ist Investor, er ist Autor, er ist Geschäftsführer des Startup-Bereichs der OMR, der OMRX. Und sein Zugang zu Finanzen ist ein erklärlicher, verständlicher und genau das wollen wir jetzt ergründen. Und ich sage herzlich willkommen, Noah Leidinger. Schau her, wir nehmen Platz.
Perfekt.
Machen wir es uns gemütlich ein bisschen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich es gerade gesagt, mit 13 hast du zum ersten Mal gedacht, jetzt kaufe ich eine Aktie.
Ja.
Was war denn so dein Antrieb? Hast du gesagt, okay, ich will irgendwie Geld besser verstehen, ich will vielleicht Unternehmen besser verstehen, die Welt besser verstehen, die wirtschaftliche Welt? Oder war es schon dieses Gefühl, reich werden wäre auch cool?
Also ich bin ja relativ zufällig über YouTube in die Szene reingerutscht. Ich habe da so Unternehmer auf YouTube gefolgt, die da gepostet haben, amerikanische Unternehmer, die irgendwie große Firmen gehabt haben. Und ich habe dann irgendwie so einen Drang entwickelt, als 13-Jähriger da in dieser Welt mitzuspielen irgendwie. Und habe dann auch angefangen, so kleine Dinge zu machen. Ich weiß nicht, ich habe damals ein Wirtschaftswörterbuch geschrieben, von A bis M, weil die andere Hälfte sollte eigentlich ein Schulkamerad schreiben, der hat dann irgendwann abbrochen. Und dann habe ich das von A bis M auf Amazon veröffentlicht, hat 2 Verkäufe generiert. Und ich habe versucht, so ein bisschen mitzumischen, habe irgendwie aus China Notizbücher importiert und so weiter. Aber natürlich als junger Mensch kann man nicht so richtig in der Wirtschaftswelt mitmischen, nur an der Börse eben schauen. Und das habe ich dann irgendwie gemerkt, habe damals mein Vater gefragt, ob man ein Depot eröffnen kann, wo ich dann mein Taschengeld handeln kann. Und da habe ich dann wirklich auf einmal Bayer-Aktien kaufen können und mir Geschäftsberichte zuschicken lassen können. Und ich weiß nur, eine Sache, die mich so ein bisschen fasziniert hat oder gecatcht hat damals, an unserer Schule war Kameradin oder eine Schulkollegin und ihr Vater war im Vorstand von einer börsennotierten Firma und ihr habt dann gewusst, okay, bei börsennotierten Firmen kann man einsehen, wie viel die Vorstände verdienen und dann habe ich natürlich das herausgefunden und das hat mich so geflasht, dass ich auf einmal Infos habe, die andere Leute nicht haben und ich als junger Mensch Zugang kriege zu wirtschaftlichen Themen, die eigentlich gar nicht für mich gedacht waren. Und dann habe ich gedacht, okay, da kann ich wirklich in der Welt der Großen mitspüren und das hat mich so ein bisschen zu dem Thema gezogen.
Und deine Eltern, also dein Papa hat gesagt, ja klar, mit 13 kein Problem, kriegst du ein Depot.
Ja, ich glaube, weil es nur mehr Taschengeld war, da war es irgendwie kein Problem für ihn. Er hat auch nicht so viel Bezug dazu gehabt, aber er hat auch nichts dagegen gehabt. Und dann hat er mich da so werken lassen. Aber es war wirklich mein eigenes Geld. Ich habe dann immer mal zu Weihnachten nur noch Geld gewünscht, das immer ins Depot gesteckt. Und dann habe ich da angefangen, so ein bisschen zu handeln. Ja.
Was war denn deine erste Aktie und warum genau diese?
Also angefangen da relativ konservativ sogar mit breit gestreuten ETFs. Das war so die Grundlage. Und dann die erste Einzelaktie war Bayer. Damals, die haben damals Monsanto gekauft, war sehr für den Schlagzeilen wegen Glyphosat und den Unkrautvernichtern und krebserregend und so weiter. Und dann ist die Aktie erstmal abgerauscht. Und ich natürlich als 13-jähriger Profi-Börsenanalyst habe gedacht, okay, hat man das jetzt ausgerechnet, die sind massiv unterbewertet, die Börse schätzt das vollkommen falsch ein. Ich weiß jetzt alles besser. Und habe dann da die Hälfte von meinem Depot, waren nur ein paar 100 Euro, wird dann da in Bayer-Aktien gesteckt. Die Aktie hat dieses Niveau nie wieder gesehen. Habe ich auch viel mitgenommen, gerade dass man mit Rechtsstreits und gerade Rechtsstreits in die USA, es zieht sich ja bis heute, wahnsinnig vorsichtig sein muss, weil man das einfach nicht abschätzen kann. Natürlich wenn ich mir jetzt damals die Börsenwerte zusammengerechnet habe, hat das funktioniert, aber wenn man diese Konsequenzen daraus zieht, dann war es halt nicht die allerbeste Wette. Ja. Aber ich behalte die Aktien für immer, glaube ich, weil das ist so ein kurz Lehrgeld gegen die eigene Hybris.
Ja. Ja, und also Nostalgie vielleicht auch ein bisschen. Ja. Die erste bleibt einem in Erinnerung. Bevor wir noch ganz genauer dann über das Geld sprechen, über deine wie es du so anlegst, du bist heute auch Geschäftsführer der OMRX. Was machst du da?
Genau, OMR ist ein Medienunternehmen in Hamburg. Wir machen verschiedene Projekte, großes Festival, verschiedene Podcasts und so weiter. Und da bleibt hin und wieder ein bisschen Geld über. Und dann investieren wir das einerseits an der Börse auch zu einem Teil. Der Großteil aber ehrlicherweise in Startups, also vielleicht Koro kennen einige, so Online-Handels, die verkaufen Nüsse und Nussmuse im Grunde, oder Holy Energy, so Energy-Drink-Marke, und dann viele im B2B-Software-Bereich, und das heißt einfach Startup-Investments, wo wir das Gefühl haben, wir können supporten. Ist von der Logik her ein bisschen anders als die Börse, aber es gibt da Investments, die sich aus der Börse ergeben. Zum Beispiel, es gibt eine neue Kaffeekette, die war jetzt recht viel in den Medien in Berlin, Lab Coffee heißt die verkauft so günstigen Kaffee. Was kann man das in Österreich mitkriegt hat. Und da wir waren an der Börse gesehen, okay, Starbucks hat extreme Schwierigkeiten an der Börse. Und in China gibt es sehr viele Konkurrenten, die schnell hochkommen, Luckin Coffee, Coty Coffee, die extrem günstigen Kaffee verkaufen. Und da habe ich gesehen, okay, da ist eigentlich an der Börse, sieht man das schon, den Effekt. Und dann haben die quasi uns das geschickt, was da machen wollen. Und dann haben wir da investiert, genau. Aber das sind meine Aufgaben da.
Und dann hast du, ich meine, man sagt ja immer, über Geld spricht man nicht. Das ist ja so ein allgemeiner Glaubenssatz. Du sprichst sehr wohl über Geld in deinem Podcast, den du schon seit vielen Jahren hast, der da heißt, ohne Aktien wird schwer. Da strengt sich die Frage auf, was wird ohne Aktien schwer?
Also ich glaube, der erste Aspekt und der wichtigste Aspekt, gerade jetzt für die jungen Zuhörer in Deutschland, in Österreich, aber auch genauso, ist eigentlich für die Altersvorsorge. Also sich aufs staatliche Rentensystem zu verlassen, ist einfach hochrisikoreich. Gerade im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld, wo wir merken, okay, Europa ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr ganz weit oben im Wettrennen, gerade wenn man auf Themen wie KI guckt und so weiter, und sich dann rein auf den Staat zu verlassen, ist einfach sehr risikoreich. Und gleichzeitig, deshalb muss man selbst vorsorgen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich spare einfach Geld, leg's aufs Tagesgeldkonto und krieg ein paar Prozent Zinsen. Aber da wird das Geld halt auch nicht mehr wert. Und wenn man langfristig draufschaut auf die Börse, auf ein breit gestreutes Depot, war es doch in der Vergangenheit immer so, dass man damit sehr gut gefahren ist und dann 7-8% Zinsen im Jahr gemacht hat. Kann natürlich auch anders, ist anders sein auf einmal und kann in Zukunft nicht mehr so ausschauen. Nur da sage ich immer, wenn quasi die 1500 größten und wertvollsten Unternehmen der Welt auf einmal nichts mehr wert sind, dann haben wir wirtschaftlich ganz andere Probleme. Und deswegen, ich glaube, Altersvorsorge ist so das Kernelement und das, was die Botschaft so wichtig macht, dass Menschen an die Börse müssen. Es ist nicht nur, ich kann ein bisschen reicher werden, sondern es ist wirklich für viele essentiell, dass sie vorsorgen und dass sie das in die Hand nehmen und dass sie verstehen, was mit ihrem Geld passiert und sie zumindest mal damit auseinandersetzen. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, den wir sehr stark prägen und was mich auch fasziniert an der Börse, ist, für junge Menschen zu begeistern. Genau wie so ein Börsenspiel auch junge Menschen an Themen heranführt, versuchen wir das auch. Und ich finde, so der Hauptaspekt ist wirklich auch für die eigene Karriereentwicklung. Also, dass man versteht, wie ticken Firmen, wie funktionieren Geschäftsmodelle, welche Bereiche sind spannend, wie entwickelt sich KI, welche Berufsbilder soll ich jetzt vielleicht nicht mehr mich hinorientieren, was soll ich eher studieren? Und sowas kann man an der Börse auch extrem, extrem gut lernen. Und das ist eigentlich so der zweite Aspekt, einfach diese Bildung voranzutreiben.
Du sagst jetzt schon, dass man mal reinschnuppert. Auch dafür ist das Börsenspiel natürlich perfekt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man echtes Geld in die Hand nimmt, dann tut man sich nicht ganz so leicht. Ja, also wenn man mit fiktivem Geld spielt sozusagen. Man hat aber dann das Gefühl, es gibt so diese Einstiegshürde. Erstens, weil es das eigene Geld ist und zweitens, es gibt so viele Aktien, es gibt so viele Möglichkeiten, auch Fonds. Also es ist ja eine Vielzahl an Dingen. Was würdest du denn jemandem sagen, der sagt, jetzt habe ich ein bisschen ein Geld und ich glaube, dieser Mythos, den kennen wir auch schon mal, man braucht nicht viel, um ihn zu investieren. Aber wenn ich jetzt ein bisschen was überhab, wie gehe ich es denn überhaupt an? Wo starte ich denn? Was wäre so dein Zugang aus heutiger Sicht?
Also ich glaube, was immer ganz wichtig ist und was auch sehr unterschiedlich noch Menschen ist einfach, wie man mental mit den Börsenschwankungen umgeht. Es gibt Leute, die sind total entspannt, wenn es 20% runtergeht.
Und vielleicht gibt's wirklich?
Ja, es gibt, also ich kenne wirklich Leute, die auch viel Geld haben und die sind mit den Schwankungen, kommen die gut klar. Und es gibt andere, die haben vielleicht noch ein paar 100 € oben und wenn es 20% runtergeht, verkaufen sofort wieder, weil sie nervös werden. Und deswegen sage ich eigentlich immer, Ole, erst einmal mit einem kleinen Betrag starten, vielleicht einmal 50 € Sparplan im Monat oder 500 € mal anlegen. Und dann einmal schauen, zum Monat, wie entwickelt sich das, wie geht er damit um, wann das nach oben, nach unten geht und dann nach und nach sich so ein bisschen rantasten. Aber ich finde, gegen so einen kleinen Sparplan hat man im Normalfall eigentlich kann man nichts dagegen sagen. Und da kann eigentlich jeder damit anfangen und dann einfach schauen, dass man breit gestreut investiert über Fonds, über ETFs, möglichst auch global streut, nicht nur jetzt in Österreich investiert und dann so ein bisschen die Schwankungen mitkriegen und dann nach und nach mehr investieren. Das ist eigentlich immer mein Ansatz. Und ich glaube, also ein Börsenspiel ist gut, um Leute zu den Themen zu bringen erst einmal. Ist natürlich schon wichtig, dass man den Fokus dann umlegt. Der Fokus beim Börsenspiel ist natürlich zu gewinnen, ist ja richtig so, und möglichst viel Rendite in kurzer Zeit. Wenn man selbst anlegt, sollte man natürlich schon realistisch drauf gucken. Warren Buffett, der beste Investor der Welt, hat im Schnitt pro Jahr 20% gemacht. Das ist der beste Investor der Welt. Ja. Gibt jetzt ein paar quantitative Algorithmen-Trader, die ein bisschen mehr machen, aber man muss jetzt nicht glauben, man kann an der Börse schnell reich werden oder 100% im Jahr machen oder immer 40% in 8 Wochen. So wird es nicht funktionieren, ja, sonst würden es alle machen. Sondern es ist wirklich langfristige Geldanlage. Es gibt da Jahre, wo es runtergeht, das muss man ausstehen und eher mit so einem langfristigen Fokus rangehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Jetzt bist du natürlich sehr analytisch unterwegs. Das hört man schon ein bisschen aus. Und wenn man ein bisschen deinen Podcast gehört hat, dann merkt man es auch. Also du tigerst dich da ja echt rein. Muss man das machen, um es wirklich zu verstehen?
Es hängt davon ab, welche Strategie man hat. Ich glaube, jetzt grundsätzlich, um anzufangen und um ein breit gestreutes Portfolio aufzubauen mit Fonds oder ETFs, dafür muss man nicht so tief drin sein. Also ich glaube, es ist wichtig, einmal die Grundlagen zu verstehen, auch zu verstehen, okay, was ist eine Aktie, das ist ein Unternehmen, wieso ist ein Unternehmen Geld wert, was Gewinne macht, so dass man diese Grundlagen einmal versteht und weiß, okay, was kaufe ich da grob, wenn ich jetzt einen Fonds kaufe, wo 100 Firmen drin sind, was ist da ungefähr drin, dass man so ein Grundverständnis davon hat. Weil man es dann in Krisenzeiten besser einordnen kann. Also wenn so eine VW-Aktie 20% fällt und das ist einfach irgendein Finanzinstrument, das ich nicht einordnen kann, ist was anderes, als wenn ich weiß, okay, aber die haben immer nur Fabriken, die bauen immer nur Autos und so weiter. Ich glaube, das ist einmal wichtig. Und dass man dann, jetzt habe ich die Frage vergessen, war eine lange Antwort.
Naja, auf was sollte man denn schauen, wenn man eine Einzelaktie kauft? Wo schaust du hin?
Genau, bei eins, also jetzt was ist wieder genau, also das glaube ich, für die Grundlage braucht man aber nicht so viel Wissen. Also einfach sich mal die Grundlagen aneignen und dann losstarten und einfach breit gestreut investieren. Und wenn man dann sagt, okay, interessieren wir nur für Themen, dann kann man bei Einzelaktien tiefer einigen. Und dann ist es natürlich schon so, wenn man, glaube ich, in Einzelaktien investieren will, muss man sich schon gut auskennen und einlesen, wie funktioniert das Geschäftsmodell, sich vielleicht einmal so einen langweiligen Geschäftsbericht anschauen. Man kann sich da halt durch KI helfen lassen, aber sagen, okay, wo sind da die spannendsten Passagen im Geschäftsbericht? Wie schauen wir Bilanz an, wie schauen wir Gewinn- und Verlustrechnung an. Aber ich glaube, wenn man wirklich sagt, man will in Einzelaktien langfristig investieren, dann ist es schon wirklich Arbeit. Und eigentlich empfehle ich immer alle, mit Themen zu starten, die einen selbst interessieren. Also wenn man selbst irgendwie Mode interessiert ist, sich dann nochmal eine LVMH-Aktie oder Adidas-Aktie anzuschauen. Wenn man selbst Technik interessiert ist, kann man sich Nvidia anschauen oder Apple, dass man so die eigenen Interessen folgt. Ich finde, das ist immer ein ganz guter Ansatz. Mir zum Beispiel eine Aktie, die wir sehr gern bringen, weil das viel interessiert, sind so Chirurgieroboter. Intuitive Surgical heißt die Firma und die baut global die führenden Chirurgieroboter. Und das ist einerseits natürlich spannend, weil das Produkt an sich spannend ist. Es gibt also Videos, wo man sieht, wie die Chirurgieroboter arbeiten. Die werden von so einem Arzt mit Joystick bedient. Und dann ist aber spannend vom Geschäftsmodell her. Die verkaufen den Roboter für 1 Million ans Krankenhaus und dann muss bei jeder OP das Schneidewerkzeug ausgetauscht werden. Die machen pro OP nochmal 5.000 € Umsatz, nur mit dem Zubehör. Und das ist so ein Beispiel, wo man sehr gut erklären kann, okay, das ist ein spannendes Geschäftsmodell, weil die wiederkehrende Umsätze haben, sehr stabil, haben eine starke Marktposition oder selbst im Zweifel Rolltreppen. Das ist ein super Business, weil Rolltreppen werden einmal eingebaut und müssen dann über Jahrzehnte gewartet werden. Und es ist ein total stabiles Geschäftsmodell, gibt nur ein paar große Anbieter auf der Welt. Und solche Themen, also wirklich im Alltag schauen, was sind da für Firmen, wer baut im Zweifel meine Türschlösser oder Rolltreppen und dann so sie an die Börse rantasten.
Also genau schauen, was im Haushalt am ehesten kaputt wird oder am öftersten kaputt wird und dann schauen, welches Unternehmen da das richten könnte. Wenn du dir so einen Geschäftsbericht anschaust, was sind so Alarmsignale oder Dinge, wo du sagst, uha, auf das, wenn ich das sehe, ist das gut oder nicht so gut? Was sind so diese vielleicht beispielhafte Kriterien, wo du hinschaust?
Also ich glaube, das Erste, es gibt natürlich so den sehr klassischen Blick, einmal zu gucken, verdient die Firma überhaupt Geld, wachsen die Umsätze, haben sie wahnsinnig viele Schulden, also so die ganz finanziellen Grundlagen. Und dann eben ein bisschen versuchen, das Geschäftsmodell zu verstehen. Und ich glaube, ganz wichtig ist ja immer, nur in Dinge zu investieren, die man auch versteht. Und wenn man da einen Geschäftsbericht liest und merkt, okay, die beschreiben da, machen irgendwelche Versicherungsgeschäfte und Arbitragegeschäfte, man weiß gar nicht, wie die Geld verdienen, würde da niemals investieren, weil man es dann auch, wenn es runtergeht, nicht einordnen kann. Ist es jetzt ein echter Crash, ist vielleicht nur einfach eine negative Stimmung gerade, was passiert mit der Firma. Deswegen würde ich mir mal so Firmen rantasten wie Apple, wo man versteht, was sie machen. Das heißt, eigentlich immer da gucken, verstehe das Geschäftsmodell, die Beschreibung von dem Business, wachsen die Umsätze, sind sie profitabel. Das sind so die ersten Grundlagen. Es gibt natürlich auch Firmen, die sind nicht profitabel, gerade zum Beispiel im KI-Bereich. Da muss man dann nochmal tiefer dahinter steigen. Es muss nicht immer unbedingt schlecht sein, aber es ist natürlich so ein erstes Warnsignal. Also Verluste, sinkende Umsätze, hohe Schulden, das sind so erste Warnsignale. Und ich sage immer, eigentlich Aktienanalyse ist ein Handwerk. Also es ist so ein bisschen Kunst, ein bisschen Analyse und man lernt es am Ende dadurch, dass man heute hunderte Beispiele durchgeht. Ich habe damals in meinem Kinderzimmer wirklich jeden Tag mir eine Aktie angeschaut und immer einen Geschäftsbericht runtergeladen und dann immer so kurze Artikel drüber verfasst. In so Facebook-Gruppen damals. Und so lernt man natürlich extrem viel. Und das ist, glaube ich, am Ende so Handwerk. Ja.
Und auch ein bisschen Hobby, weil du wirklich jeden Tag deinen Podcast veröffentlichst, muss man auch dazu sagen. Also wirklich täglich den Blick auf, was tut sich gerade.
Genau. Obwohl, da muss ja, also fast Anti-Werbung für meinen Podcast. Ich glaube, ich hätte selber meinen Podcast nicht gehört, weil mein Fokus immer war, die Dinge langfristig zu verstehen. Und eigentlich sie ein bisschen nicht so ablenken zu lassen, was sind jetzt kurzfristig die News und dann steigt der Ölpreis, sinkt der Ölpreis, gibt es Leitzinserhöhungen und so weiter, sondern eher langfristig orientiert zu schauen, ist es ein stabiles Geschäft, ist es ein wachsendes Geschäft, sind da Zukunftsmärkte, die spannend sind. Drum hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht ablenken lassen von meinem eigenen Podcast. Aber es ist natürlich auch wichtig und auch sehr hilfreich, die globalen Zusammenhänge, Geopolitik und so weiter zu verstehen. Funktioniert ja auch sehr viel über Wirtschaft. Ich war letztes Jahr in Taiwan, wo die führenden Chipfabriken stehen. Und das kriegt man da über die Börse einen sehr direkten Bezug dazu, dass auf einmal so eine taiwanesische Firma für die ganze Welt die führenden Chips produziert. Und wenn man dort ist, ist wirklich so eine Stadt so groß wie Linz ungefähr. Und dann steht da eine Chipfabrik neben der anderen. Wenn da eine Bombe draufkommt, dann ist alles weg. Und das einmal zu sehen, und da kriegt man natürlich über die Börse einen Bezug dazu, die geopolitischen Themen so ein bisschen einzuordnen.
Es sprichst du schon von diesen Informationsquellen. Also, haben wir von den Geschäftsberichten gesprochen. Es gibt Podcasts, es gibt auf Social Media ganz viele Informationen, die auch herumgeistern. Wo, sagst du, sollte man sich Infos holen? Natürlich, wir haben es jetzt auch mit 8 Wochen beim Börsenspiel und nicht nur da, sondern das ganze Jahr als Oberösterreichische Nachrichten, wo wir natürlich das Geschehen begleiten. Aber wo, sagst du, wo zieht man sich eigentlich seine Informationen?
Also eigentlich ohne Aktien wird es schwer und Oberösterreichische Nachrichten, das ist so die
goldene. Das war's, ja, okay, nachher kann ich unterschreiben.
Die goldene Kombination. Ich glaube, am Ende gibt es viel, natürlich Wirtschaftszeitungen, wir lesen Handelsblatt, Manager-Magazin, jetzt in Österreich die Wirtschaftsabteile von den großen Zeitungen. Ich würde mal internationale Dinge angucken, also die Economist, Financial Times, und da viel an der Börse ist eben international und oft spannend zu lesen, wie guckt quasi Amerika zum Beispiel auf Europa. Das heißt, das ist eine gute Quelle. Und dann, was sowas angeht wie Podcasts oder vielleicht manche Influencer, würde ein bisschen interessensgetrieben machen, mit welchem Stil man klarkommt. Am Ende gibt es die Infos viel und in verschiedensten Formen und ich würde es eher so konsumieren, wie man selber merkt, das interessiert mich und so kann ich dranbleiben. Ich glaube, nicht nachhaltig ist am Ende zu sagen, okay, ich muss jetzt wirklich jeden Tag diesen Podcast hören. Ich finde es eigentlich super langweilig, was er jeden Tag erzählt, aber ich gebe mir jetzt die Mühe, weil das macht man dann am Monat und dann kommt man irgendwann aussehen. Also ich glaube, man muss irgendwie ein Maß finden, wo man sagt, so kann ich dranbleiben, so bleibe informiert, so bilde ich mich weiter, aber es überfordert mich jetzt auch nicht im Alltag. Und wir haben zum Beispiel auch, wenn man WhatsApp-Newsletter, da gibt es alles ganz kurz, E-Mail-Newsletter ein bisschen länger, gibt es den Podcast, also so würde ich mir das ein bisschen aufteilen. Ja.
Jetzt ist natürlich die spannendste Frage, wie schaut denn eigentlich dein Portfolio aus?
Also es ist tatsächlich von damals, ich habe ja gesagt, das Erste, was ich gekauft habe, war so ein breit gestreuter ETF, also bis heute ist das so die Grundlage. Und dann ist immer so die große Frage, was mischt man so dazu? Also man nennt das ja so eine Satelliten-Core-Satellite-Strategie. Es gibt so eine Grundlage, einen Fonds, einen ETF, der recht breit gestreut ist. Und dann gibt es einzelne Aspekte, die man dazugeben kann. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich würde jetzt nur mal extra in KI investieren. Ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt schon einen breit gestreuten Fonds habe oder ETF, ist da meistens schon sehr viel KI drin. Ja, die größten Firmen der Welt sind alle sehr KI-lastig. In Taiwan, TSMC, Chiphersteller ist sehr KI-lastig. In den USA die ganzen großen Firmen, ob es jetzt Amazon ist, Alphabet, also Google, Meta, auch alle sehr KI-lastig. Und deswegen in meinem Portfolio ist es sogar so, dass ich dann eher langweilige Dinge ergänze. Also ich habe zum Beispiel eine polnische Supermarktkette nur in meinem Depot, Dino Polska heißt die. Das ist ein super langweiliges Geschäftsmodell, aber man hat in Polen das Phänomen, dass nur sehr viele Leute in den Dörfern leben, aber dort die Tante-Emma-Läden aussterben und gleichzeitig sind viele Dörfer zu klein für die großen Supermärkte. Und Dino Polska hat dann immer ein Ladenformat und damit gehen sie in jedes Dorf, stellen nur diesen Laden hin und sind dann eigentlich sofort Marktführer in die einzelnen Dörfer. Und das ist zum Beispiel ein Geschäftsmodell, das ist sehr kalkulierbar, gibt es jetzt wenig Disruptionsrisiken, ist sehr losgelöst von KI-Themen, profitiert so ein bisschen von der wirtschaftlichen Entwicklung in Polen und solche Geschäftsmodelle finde ich ganz spannend oder eben Intuitive Search, glaube ich, jetzt nicht im Depot, über Brunello Cucinelli im Depot, das ist eine Luxusmarke, kennen auch viele gar nicht. ist so sehr High-End-Luxus. Also Mark Zuckerberg und Jeff Bezos, die haben ihre T-Shirts von Brunello Cucinelli. Und was mich da an dem reizt, ist immer nur Gründer geführt. Und der Gründer hat eine sehr spezielle Philosophie. Also auch wenn man auf die Website geht, das erste, was man liest, ist humanistischer Kapitalismus. Und der ist zum Beispiel der Überzeugung, dass Gewinnmargen bei so einem Luxusbusiness nicht über 15% steigen dürfen. Das heißt, er limitiert irgendwo seine Preise und er gibt den Rest sehr stark an die Mitarbeiter ab. Weil er glaubt, nur das ist nachhaltig. Er wächst da nicht so schnell, aber dadurch ist er sehr limitiert, sehr exklusiv und eigentlich genau das, was man in einer Luxusfirma haben will. Also solche Beimischungen finde ich spannend, die ein bisschen losgelöst sind von jetzt diesen Makroentwicklungen. Und dann natürlich über die großen Fonds, ETFs, hat man dann so die Grundlage im KI-Bereich. Ja.
Jetzt heißt es immer, diversifizieren ist ein guter Weg. Wie schaut es mit Immobilien aus, mit Dingen wie Gold? Wo hast du da noch dein Geld?
Also das Gute ist ja erst einmal, man kann an der Börse sehr viel abbilden. Also zum Beispiel Immobilien, gibt es ja Firmen, die nur in Immobilien investieren, die dann teilweise auch sehr viel Dividende zahlen, sogenannte REITs. Da gibt's ja das alle. Da kannst du in Lagerhallen investieren, du kannst in Wohnimmobilien investieren. Gibt's ganz viele verschiedene Sachen. Und ehrlicherweise zum Beispiel, wenn ich Immobilien nachdenke, ist das für mich fast naheliegender aktuell. Weil sonst hat man oft ein sehr hohes Klumpenrisiko, weil man kann sich jetzt im Normalfall ich zumindest nicht 10 Immobilien kaufen. Dann kaufe ich einen in Spanien, einen in Österreich, einen in die USA und dann bin ich global gestreut. Sondern meistens habe ich dann eine Immobilie in Österreich und im Zweifel nur an demselben Ort, wo ich einen Arbeitsplatz habe. Das heißt, wenn es Österreich schlechter geht oder dem Ort, wo ein Arbeitsplatz hat, dann sinkt der Wert meiner Immobilie, im Zweifel verliere ich nur meinen Job und dann habe ich vielleicht nur österreichische Aktien und das ist halt keine sinnvolle Streuung. Heißt nicht, dass Immobilien immer schlecht sind, aber so würde ein bisschen an die Streuungslogik auch da rangehen. Sowas wie Gold, klar kann man auch beimischen, habe ich jetzt persönlich nicht, weil Gold ist oft so ein bisschen Krisenwährung und ein bisschen gegen Risiken absichern und so weiter und ich habe einen sehr langfristigen Anlagehorizont noch, das heißt, ich muss jetzt in einer Krise nicht die Schwankungen limitieren in meinem Depot, weil ich nicht jetzt kurzfristig dran muss. Das heißt, ich würde es immer ein bisschen davon abhängig machen, was ist so der eigene Bedarf. Ja, weiß ich, ich gehe 10 Jahre in Rente, da muss ich anders anlegen, wie wenn ich in 50 Jahren in Rente gehe. Und so würde ich da ein bisschen drauf schauen. Aber grundsätzlich alles total legitime Anlageklassen. Ich würde immer drauf gucken, dass es nicht zu konzentriert ist. Und das finde ich jetzt beim Immobilienkauf halt oft, übersieht man oft, weil man hat dann wirklich eine Immobilie an einem Ort und daran hängt dann das komplette Vermögen. Das ist schon ein gewisses Risiko auch. Ja.
Das heißt, du hast alles quasi Richtung Rente ausgerichtet, Richtung Pension oder sagst du, du verkaufst schon und nimmst mal was raus und gönnst dir was?
Also ich verkaufe schon. Ich habe, glaube ich, aus meinem Depot noch nie Geld ausgezahlt. Also ich investiere dann wieder woanders. Es ist für mich schon so, dass das für die Rente oder einfach quasi, dass da ein gewisser Wert entsteht, eine Grundlage entsteht, vielleicht einmal für einen Hauskauf und so weiter. Also natürlich kann man es auch für solche Dinge verwenden, aber es ist für mich schon so sehr heilig, dass man da eigentlich nichts außer zeigt aktuell. Ich habe es zum Glück auch noch nie müssen. Und ich schaue immer so, dass ich nur die Dinge investiere, die ich natürlich nicht akut brauche. Das würde einmal alle sagen, also wenn jetzt was in 5 Jahren wieder Haus bauen, ich brauche mein komplettes Kapital und jetzt will ich vor dem Haus bauen und mal schauen, dass ich nur mit 30% drauflege, damit ich mir ein Haus leisten kann. Das ist eine sehr schlechte Idee, weil es kann jetzt sein, die nächsten 5 Jahre mal eine Wirtschaftskrise kommen und jetzt 30% bergab und dann kann man sich das Haus gar nicht mehr leisten. Also Börse ist scheinbar was wirklich mit einem langfristigen Horizont, wo man dann ein bisschen anlegt.
Jetzt habe ich, wir haben schon gehört, 10.884 Teilnehmer beim UN-Börsenspiel, davon 2/3 Männer. Ist deine Erfahrung auch, dass Finanzen, dieses Investieren, Geldanlage nach wie vor sehr männlich geprägt ist?
Ja, leider ist es so. Ich habe schon gesagt, dass mich die Statistik leider positiv überrascht hat. Bei vielen Wirtschaftspodcasts, und da nicht einmal Börsenpodcasts, sondern sehr allgemeine Wirtschaftspodcasts, wo CEO-Gespräche oder so sind, sehen wir wirklich ein 90-10-Verhältnis. Und da, wenn wir auf Instagram was posten, wo ja wir gar nicht ausstellen, sondern der Algorithmus ausstellt an die Personen, sehen wir auch ein 90-10-Verhältnis von Männern zu Frauen. Also das ist wirklich nur drastisch. Obwohl Frauen statistisch belegt oft die besseren Anlegerinnen sind, weil es gerade nicht so kurzfristig optimiert, nicht so schwankungsaffin, sondern langfristig die Strategie durchziehen und fast ein bisschen rationaler sind an der Börse. Deswegen ist es umso tragischer und es ist schwierig, das ein bisschen zu ändern. Klar, solche Formate helfen und dann immer mehr Leute dazu zu kriegen. Wir haben eigene Podcasts, Female Finance Podcast, wo man nochmal das Thema näher bringt. Es braucht natürlich auch viel funktioniert über Vorbilder und am Ende sind halt leider für Wirtschaftspodcasts nur immer sehr männlich geprägt. Aber es ist am Ende nur ein großes Problem und an dem wir auf jeden Fall arbeiten müssen.
Also da ist noch Luft nach oben. Jetzt gibt es eben diesen Mythos des richtigen Zeitpunkts. Wann steige ich denn ein? Was würdest du denn sagen? Ist das tatsächlich so, dass man sagt, okay, jetzt ist gerade Wirtschaftskrise oder es ist gerade Irankrieg oder es ist gerade, es ist ja immer irgendwas. Gibt es diesen richtigen Zeitpunkt?
Also im Nachhinein betrachtet gibt's ihn immer. Quasi im Nachhinein betrachtet kann man immer sagen, okay, da hätte man einsteigen sollen und da hätte man aussteigen sollen. Ich glaube, im Status quo kann man es wirklich null sagen. Es gibt diese alte Weisheit und die stimmt da wirklich. Time in the market, also quasi Zeit investiert zu sein, beats timing the market, dass man jetzt irgendwie abwartet und genau das zu treffen versucht. Und deswegen, man kann ja jetzt 1000 Argumente finden. Ja, einerseits ist Krieg, viele Krisen, andererseits gibt es den riesen KI-Rückenwind, der viele Branchen antreibt. Was überwiegt jetzt am Ende? Ist vielleicht doch eine KI-Blase, platzt die irgendwann? Wie lange dauert das? Kommt vielleicht Quantencomputer, bevor sie platzt, dann kommt schon die nächste Blase, es geht doch wieder weiter. Das ist so unabsehbar. Und so viele Profis versuchen da auch das abzutimen und schaffen es am Ende auch nicht. Deswegen würde ich sagen, eigentlich langfristig investiert bleiben, drinbleiben, kontinuierlich investieren. Man kann natürlich jetzt quasi, wenn man sagt, man hat eine Grundlage im Depot und dann 20%, 10%, wo man vielleicht Einzelaktien kauft oder ein bisschen tradet, da kann man natürlich sagen, ich halte mir jetzt ein bisschen mehr Geld zurück, weil ich glaube, es kommt irgendwann eine Krise und dann investiere ich da voll. Das mache ich zum Beispiel auch, einfach aus einer gewissen Überzeugung. Das ist dann doch irrationale Überzeugung am Ende, dass es dann doch abtimen kann. Man sieht zwar bei Warren Buffett, der hat 400 Milliarden an Cash seit Jahren rumliegen und sagt partout, er investiert nicht, solange die Märkte so teuer sind. Kann gut sein, dass in 10 Jahren das alles richtig ausschaut, kann aber wieder anders kommen. Deswegen würde ich sagen, das abzutimen ist sehr schwierig, sondern eigentlich jetzt anfangen, langfristig investieren und auch nicht immer alles in einem Moment investieren. Also eigentlich rein rational würde man sagen, die Börse macht im Schnitt 8% im Jahr. Das heißt, jeden Moment, wo ich nicht an der Börse bin, mache ich im Schnitt diese 8% nicht. Das heißt, wenn ich jetzt 500.000 Euro erbe, dann müsste ich jetzt auf einmal alles investieren. Das ist aber null menschliche Logik, weil wenn ich jetzt alles investiere, geht 20% runter. Das bereue ich für den Rest meines Lebens. Deswegen sage ich mal alle, die anfangen, es wäre rational, jetzt alles zu investieren. Ich würde aber wirklich kontinuierlich das machen. Weil am Ende geht es ja auch darum, bei Geldanlage sich wohlzufühlen, eine sichere Grundlage zu haben und nicht jetzt rein rational wie so ein Homo economicus das durchzuoptimieren. Schafft man im Zweifel auch gar nicht und macht nicht glücklich. So würde ich da ein bisschen rangehen.
Also im Nachhinein ist man auch immer gescheiter, von dem her kennen wir doch. Jetzt gibt's so Trends, die natürlich immer wieder da sind. Wir haben es jetzt auch beim Börserspiel gesehen, KI ist ein Riesentrend. Was sagst du, das sind so Hypes, die du beobachtet hast, die wo du sagst, boah, das ist echt schnell auch wieder vorbei, oder so Trends, die sagen, das bleibt uns schon?
Also es gibt sicher Hypes. Ich würde sagen, Hype wird für KI sicher übertrieben. Also auch wenn man sich anschaut, wie viel das schon in Firmen genutzt wird und was es an Effizienz bringt. Alleine jetzt bei uns im Prozess, in der Erstellung, in verschiedenen Funktionen, in der Buchhaltung, wie viel das an Wert schöpft, das ist kein reiner Hype. Ja. Und das wird ja zum gewissen Teil bleiben. Es kann gut sein, dass es eine Übertreibung gibt, also dass gerade ein bisschen zu viel investiert wird. Ja. Also es gibt in den USA 4 Tech-Firmen, Meta, Microsoft, Amazon und Alphabet, also Google, die investieren dieses Jahr 600 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren. Nur in Rechenzentren. Das ist circa so viel, wie die 500 größten österreichischen Unternehmen Umsatz machen, investieren die in einem Jahr in KI-Rechenzentren. Also wirklich wahnsinniges Geld, das da fließt. Und da kann es gut sein, dass es übertrieben ist, aber man sieht, die ganzen KI-Firmen machen schon Umsatz, es hat einen Impact. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein Hype ist, aber ich würde schon sagen, sicher was man übertrieben sein kann und wo sehr viel Zukunftshoffnung natürlich an der Börse ist. Und da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein und sehr bewusst sein. Ich kenne viele Anleger, die zeigen mir ein Depot und dann haben sie erst einmal so einen breit gestreuten Fonds und da ist schon eine hohe Lastung oder hohe Auslastung an Technologiefirmen und KI-Firmen und dann machen sie dazu noch einen KI-Fonds und dann noch 5 KI-Firmen nochmal zusätzlich. Ja, das heißt, wenn diese Branche abschmiert, dann sieht es ganz schlecht aus. Kann natürlich jahrelang gut gehen und oft haben die jetzt sehr viel Rendite gemacht, aber da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man weiß, selbst wenn das kein Hype ist, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es übertrieben ist. Und so soll man dann ein bisschen vorgehen mit ein bisschen Augenmaß. Aber ich würde sagen, das ist ein Hype, das war übertrieben. Und ehrlicherweise sieht man auch jetzt immer mehr, dass wir in Europa davon profitieren. Also von diesen 600 Milliarden, die in den Rechenzentren stecken, kommt zum Beispiel viel Geld zu Siemens Energy, die Gasturbinen bauen, weil es einen extremen Energieengpass gibt. Und auch in Österreich gibt es viele Firmen, die Grundlagen im Stromnetz bauen und davon profitieren. Oder selbst Baufirmen, Strabag, Pohr, bauen auf einmal Rechenzentren, kriegen dafür Milliarden. Also in der Breite gibt es schon, fließt das Geld auch mehr zu uns. Und wir haben uns letzte Woche für ein Event mal angeschaut, die 5 größten KI-Profiteure in die USA, in Europa und in Asien. Und natürlich sind die in die USA viel größer, die Firmen. Also bei Weitem größer, die sind zig Billionen wert mittlerweile. Aber der Wertzuwachs ist gerade in Europa und vor allem Asien deutlich schneller. Also sozusagen holen wir zumindest auf einem kleinen Niveau ein bisschen auf, wenn man schaut, sagt, okay, wenn die jetzt Rechenzentren bauen, brauchen sie am Ende Ingenieurswesen, brauchen Maschinen und da sind wir in Europa glücklicherweise immer noch relativ stark.
Das ist doch mal eine gute Nachricht. Gibt es man lernt ja aus Fehlern immer am allerbesten, heißt es. Und jetzt hast du schon gesagt, die Bayer-Aktie, die hat dich nicht nur glücklich gemacht, aber gibt so eine Kaufentscheidung, eine Aktie, ein Fonds, was auch immer, wo du sagst, hätte ich doch die Finger davon gelassen, wo es echt Wetter hat?
Also ich glaube, am meisten Wetter, ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich sehr wenig investiert habe, weil eben der Überzeugung war, alles ist viel zu teuer und gerade diese Technologiefirmen sind alle viel zu teuer und da investiere ich nicht. Und dann habe ich wirklich mal 3-4 Jahre sehr stark ausgesetzt an der Börse, bis auf so ein gewisses Grundportfolio. Und da habe ich eigentlich wahnsinnig viel Geld liegen lassen, weil ich sozusagen in meiner Hybris gedacht habe, ich kann das jetzt ganz genau abschätzen. Und dann waren eben diese Technologiefirmen auch schon sehr teuer, aber dann ist halt KI gekommen, sind andere Trends gekommen und der Wert ist immer weiter gestiegen. Und auch die Firmen haben sich wirklich gut entwickelt. Und ich glaube, das war fast so der teuerste Fehler. Ansonsten sowas wie in Hamburg About You-Aktie, About You, der Online-Modehändler. Und da war der CEO und Gründer einen Tag nach dem IPO bei uns zum Podcast. Und ein wahnsinnig guter rhetorischer Redner hat da durch den Podcast durchgeführt, wie der IPO funktioniert. Er war extrem spannend und ein sehr smarter Manager. Und am Ende ist dann die Aktie doch 80% abgeschmiert, weil sie zu teuer war. Und da mal aus Verbundenheit irgendwie so ein bisschen investiert. Und er hat auch nichts falsch gemacht, es war jetzt kein Betrüger oder so. Aber am Ende war da einfach ein Corona-E-Commerce-Hype, weil alle Online-Handelsfirmen sind quasi durch die Decke gegangen. Und dann ist nach Corona, hat man gemerkt, okay, Offline-Handel funktioniert doch noch.
Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Was würdest du denn sagen, war die cleverste berufliche oder vielleicht auch finanzielle Entscheidung deiner bisherigen Karriere?
Also ich glaube, finanziell gibt es ein, zwei Startup-Investments, die sich sehr gut entwickelt haben und die dann durchaus relevanter sind, weil da größere Summen quasi geflossen sind, zum Beispiel so wie Koro, Nussmus-Handel am Ende, relativ langweilig sogar. Aber die beste Entscheidung für mich war, glaube ich, dran zu bleiben, damals an den Themen. Ich habe dann diese Facebook-Gruppen über Aktien geschrieben und habe mich da ein bisschen etabliert und da leider nicht gewusst, wie alt ich bin und habe das schon geschätzt. Aber ich habe extrem viele Dinge gemacht, die nicht funktioniert haben. Also ich weiß nicht, ich habe einmal, glaube ich, fast 2 Jahre lang an so einem extrem langen Aktienlexikon geschrieben mit einem YouTuber. Und der hat mir immer gesagt, ja, das machen wir zusammen und dann irgendwann bringen wir das groß raus. Und ehrlicherweise im Nachhinein betrachtet, es war richtig schlecht. Da hat man das irgendwo zusammengesucht und dann irgendwas zusammengedichtet, sehr trocken runtergeschrieben, hätte ich auch nie veröffentlicht. Aber ich habe da wirklich kontinuierlich jeden Tag stundenlang dran gearbeitet. Und am Ende ist natürlich nie was draus geworden. Und aus diese Facebook-Gruppen, da war ich aktiv, aber es ist auch nie was draus geworden. Und eigentlich dran zu bleiben und trotzdem wieder zu versuchen. So bin ich am Ende auch zum Podcast gekommen und habe mir natürlich ein Wissen aufgebaut. Ich glaube, das war für mich das wichtigste Learning, dass man immer versucht, was zu machen, sich weiterzubilden, dem eigenen Interesse zu folgen. Aber wenn es jetzt momentan kein Payout hat, man kann Geld damit verdienen.
Und zum Abschluss die Frage, die ich allen am Ende stelle. Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen könnten?
Boah, das ist sehr, fast ein bisschen selbstverliebt, was ich da jetzt sage. Ich glaube, vielleicht so ein bisschen dieser langfristige Fokus. Also das fällt mir irgendwie auch vielleicht genetisch relativ leicht, dass ich jetzt gar nicht so oft ins Depot schaue oder schaue, wie entwickelt sich das, sondern eigentlich einmal eine Strategie festlege. Wenn ich von einem Titel überzeugt bin, kaufe ich die. Aber ich bin jetzt nicht so extrem volatil oder wenn es da mal sinkt, werde ich nicht so nervös. Ich glaube, das ist eine ganz hilfreiche Börseneigenschaft. Und man muss schon sagen, auch jetzt mit so Themen wie KI, gibt es ja viele, die glauben, okay, jetzt kommt KI und dann frage ich ChatGPT, wo investiere ich und dann wäre ich der beste Investor der Welt. So wird es nicht funktionieren, weil alle KI nutzen und dann gleicht es auch wieder aus. Aber es ist am Ende auch viel mentale Stärke, die man beweisen muss, dass man sagt, okay, da geht's runter, alle sprechen von Krise, das wirtschaftliche Umfeld ist schwierig und trotzdem investiert man dann und trotzdem bleibt man investiert. Also es ist schon eher mentale Stärke, die man oft braucht. Und der so Warren Buffett auf 400 Milliarden Cash zu sitzen, da muss man erst einmal die psychologische Verfassung haben, das durchzuziehen über Jahre, wo neben einem alle quasi in KI investieren und die Werte extrem ansteigen und er bleibt beharrlich auf seinen 400 Milliarden Cash sitzen. Das ist schon eher eine mentale Stärke und ein bisschen habe ich die, glaube ich, auch vielleicht.
Also Geduld gepaart mit Nervenstärke. Man muss auch ein bisschen aushalten können.
Ja, das stimmt, ja.
Vielen lieben Dank, lieber Noah, für das Gespräch. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dasein beim Börsenspiel.
Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at. podcast oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.